Ich habe als Predigtgedanken einen Text, der uns vermutlich so geläufig ist, dass es schwer sein könnte, da noch irgendwie etwas Neues zu sagen. Und dennoch ist es ja mit allen Texten so, die uns bekannt sind. Ich möchte, bevor ich den Text lese, noch eine Geschichte erzählen, weil man hat festgestellt, die Menschen hören am liebsten Geschichten. Und warum sollte ihr das mal da anders sein? Nein, es ist eine wahre Geschichte, die mir geradezu das exponierte Gegenstück zu sein scheint, zu dem, was wir im Bibeltext nachher lesen, im Römer 8. Und da geht es mir um diesen letzten Abschnitt im Römer Kapitel 8. Da steht im Vers 38: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist der Text, um den es mir um einige Gedanken geht. Wir gehen etliche Jahre zurück. Es ist London, es ist eine wahre Begebenheit. Ein kleiner Junge, 9 Jahre alt, befreundet mit anderen Kindern in seinem Alter, schleppt sich an einem Abend durch die Straßen von London, England. In seiner Hand hält er einen Brief. Bis an seinen Hals hoch hört er sein Herz schlagen. Die Zeilen des Briefes kennt er nicht. Er weiß nicht, was in diesem Brief drinsteht. Sein Vater hat ihm verboten, den Brief zu öffnen und zu lesen. So kennt er zwar den Inhalt des Briefes nicht, aber er weiß, wo dieser Brief abgegeben werden soll. Sein Vater hat ihn zu Hause empfangen, voller Wut, weil er wieder mal versagt hat, und hat ihm einen Brief in die Hand gedrückt und sagt: Bring diesen Brief zur Polizeistation. Der neunjährige Junge war so sehr mit dem Spielen, mit seinen Freunden beschäftigt, dass er total die Zeit vergessen hatte, wie es schon so oft passiert war. Und wie so oft kam er zu spät nach Hause. Und immer wieder hatten die Eltern, hatte der Vater, ihn streng ermahnt, gefälligst pünktlich zu sein. Aber es gelang ihm irgendwie nicht. So auch dieses Mal wieder nicht, und es gab richtig Ärger. Sein Vater war ein strenger Mann, der großen Wert auf Disziplin und Pünktlichkeit legte. Darum wartete er an diesem Abend bereits an der Türe, an der Haustür, übergab seinem kleinen Sohn ohne Begrüßung nach ein paar Sätzen den Brief mit der Anweisung: Bring den Brief zur Polizei. Der Neunjährige hatte keine Ahnung, was das werden soll. Er befürchtete das Schlimmste. Denn er sah das ernste Gesicht von seinem Vater. Der Polizeidirektor war ein Freund des Vaters. Der öffnet den Umschlag, liest den Brief, nickt und sagt zu dem Jungen: Na gut, dann komm mal mit. Er führt den völlig verunsicherten Jungen in eine Gefängniszelle. Er öffnet eine Türe und befiehlt dem Jungen, dort hineinzugehen. Dann wirft der Polizeichef die Türe ins Schloss. Und er kommentiert es noch mit den Worten: Das passiert mit bösen Buben, die nicht hören können. Und dann geht er. Der Neunjährige steht völlig regungslos, wie gelähmt. Die einzig mögliche Schlussfolgerung für ihn aus dieser Situation ist: Ich habe heute Abend die Grenze überschritten, in der mich mein Vater noch liebt. Jetzt ist die Geduld zu Ende. Er musste mich wohl einsperren lassen. Jetzt liebt er mich nicht mehr. Der Junge hat keinen Grund anzunehmen, dass er seine Familie noch mal wieder sieht. Er ist völlig ratlos. Völlige Ausweglosigkeit macht sich breit. Und immer der eine Gedanke: Jetzt bin ich nicht mehr gewollt und nicht mehr geliebt bei meinen Eltern, bei meinem Vater, und ich werde mein Leben in dieser Gefängniszelle bleiben müssen. Der Junge hat also, wie gesagt, keinen Grund, dass sich da was ändert, doch er hat sich geirrt. Die Gefängnisstrafe dauert gerade mal 5 Minuten. Nach 5 Minuten kommt sein Vater, aber diese 5 Minuten, so erzählt er später häufig, waren für ihn wie 5 Monate. Jede Sekunde voller seelischen Schmerzen. In seinem ganzen Leben hat er diese 5 Minuten nie vergessen. Später hat er oft erzählt, dass er das Geräusch der Türe der Gefängniszelle, als diese Tür ins Schloss fiel, dass er dieses Geräusch sein Leben lang nicht mehr aus dem Gedächtnis verloren hat. Im ganzen Leben gab es für ihn kein verhängnisvolleres und schlimmeres Geräusch, als wenn eine Tür zufällt. Und immer die Gedanken: Du hast es endgültig vermasselt. Dein Vater hat dich verstoßen. Du kannst nicht mehr nach Hause. Du kannst machen, was du willst. Es ist verloren. Du kannst bitten und betteln, so viel du willst. Er hört dich nicht. Du bist von der Liebe, der Zuneigung deines Vaters getrennt. Der Junge, und da ist diese Begebenheit zu Ende, der Junge mit dem strengen Vater war damals der noch kleine Alfred Hitchcock. Manche von euch Älteren haben möglicherweise mit dem Namen eine Assoziation. Die gruseligsten und schlimmsten Filme, die in Hollywood entstanden sind im letzten Jahrhundert, sind aus der Feder von Alfred Hitchcock. Später hat er große Karriere damit gemacht, anderen Menschen Furcht einzujagen. Und das ist ihm gut gelungen. Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch irgendetwas uns trennen kann von der Liebe Gottes. Das ist doch richtig gute, positive Botschaft, oder? Das ist doch richtig freudige Nachricht. Es gibt nichts auf der Welt, das Gott dazu bringen könnte, ähnlich wie dieser Vater von dem Alfred, dass er sagt, jetzt ist Schluss. Und könnte es möglicherweise sein, dass du oder ich in dem, wo wir versagen, immer wieder, genau wie der Junge mit dem zu spät kommen, immer wieder Dinge verkehrt tun, wieder besseres Wissen, könnte das sein? Was Paulus formuliert, ist eine total liebevolle Botschaft. Paulus, den wir in anderen Briefen, die er schreibt, auch erleben als jemand, der eigentlich mit dem Zeigefinger dasteht, vielleicht sogar mit der Rute. Ich höre, es sind Spaltungen unter euch und ich glaube das zum Teil. Den Korinthern hat er gehörig was hinter die Ohren geschrieben, den Galatern im Grunde auch. Den Leuten, die da als Irrlehrer einhergehen, schmeißt sie raus, macht die Gemeinde sauber. Paulus hat Momente, wo er so klar und radikal ist wie nur irgendwas. Und hier schreibt dieser Paulus eine so liebevoll formulierte Nachricht, dass man sie nicht übertreffen kann. Er formuliert diese Worte auf der Suche nach der Liebe Gottes. Und darum fragt er, und das beginnt eigentlich im Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist ja eine Frage. Gott hat sich ein für alle Mal für dich entschieden. Er ist dir nahe und er geht mit dir auch heute nach Hause. Gottes Gegenwart, seine Haltung zu uns ist unsere Sicherheit. Das sagt sein Wort. Und es ist nicht relevant, was du fühlst oder spürst. Wir haben mitunter ja so das Empfinden, ja, es gibt so Erfahrungen und Momente, da ist Gott besonders nah. Und aber dann doch wieder vielleicht und weiten Teils die Empfindung, ja, irgendwie ist mit der Beziehung ganz schön lau und das liegt an mir und ich habe wieder nicht Bibel gelesen oder Andacht gemacht, habe wieder das nicht gemacht und wieder das nicht. Wie kann Gott das gut finden, wie ich lebe? Paulus fragt einfach schlicht und ergreifend, wenn Gott für dich ist, was kann dann gegen dich sein? Paulus schreibt, Gott hat nicht mal seinen Sohn verschont. Wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Vers 32. Würde Gott uns erst retten, um uns nach ein paar Monaten oder Jahren wieder im Stich zu lassen? kümmert er sich um unser ewiges Leben, um uns dann auf dieser Erde doch zu verstoßen? Und wer wagt es, gegen uns Anklage zu erheben? Vers 33. Wer will anklagen, wen Gott erwählt hat? Wer will anklagen, die Gott selbst gerecht spricht? Da kam vor einiger Zeit ein kleiner Junge auf mich zu. Vielleicht habe ich das schon mal erwähnt. Und er fragte mich, sag mal, was ist denn eigentlich Heiligtumslehre? Ich weiß nicht, ob ihr das so auf Anhieb erklären könnt, so ihr, die ihr so in der Lehre sattelfest seid. Er war vielleicht auch 10 Jahre alt, hatte eine Bibel unterm Arm und war in der Bibelgesprächsgruppe der Großen, der Erwachsenen, der war nicht bei den Kindern. Und er sagte, die haben ständig das Wort Heiligtumslehre verwendet, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. In der Konkordanz, der hatte eine richtig gute Bibel, mit einer Konkordanz, da steht's nicht drin. Das gibt's nicht in der Bibel. Und ich sage, na, hast du sie nicht gefragt? Die können dir das doch bestimmt erklären. Waren alles lang gute, gestandene Adventisten. Nein, die konnten es mir nicht erklären, ich habe es nicht begriffen. Die haben da irgendwas erzählt, aber ich habe es nicht verstanden. Was ist Heiligtumslehre? Ich habe versucht, es ihm zu erklären. Vielleicht muss euer Gemeindeausschuss darüber nachdenken, ob der Vorsteher noch geeignet ist. Ich sage euch mal, was ich ihm gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, du kennst ja die Geschichte aus dem Neuen Testament mit Jesus, der als Kind auf diese Welt kam, von Maria geboren, Bethlehem, sagt er, ja, kenne ich. Und dann ist er aufgewachsen und dann war er 12, sagte der Kleine. Und dann war er am Tempel und war ganz schlau und dann war er erwachsen. Und dann hat er sich Jünger gesucht und dann wurde er gekreuzigt und auferstanden ist er auch und gehimmelt. Sagt er, weiß ich alles. Es war ein taffer, kleiner Bursche, hatte ich so gedacht. Sagt er, und was hat das jetzt mit Heiligtumslehre zu tun? Ich sage, wo ist denn Jesus hin, als er dann gen Himmel gefahren ist? Ja, dann ist er in den Himmel, zum Vater, zum Gott, zu Gott. Ich sage, und was macht er jetzt dort? Sagt er, das ist eine gute Frage, was macht er jetzt dort? Ja, ich sage, der redet über dich mit dem Vater. Der redet mit Gott über dich. Ich sage, kannst du dir vorstellen, worüber der mit Gott spricht über dich? Und dieser kleine Junge wurde sehr nachdenklich. Und es ist sicherlich immer wieder auch spannend, wie unsere Erziehung, wie wir Kinder erziehen, auch prägend ist für das Gottesbild, das wir haben. Und er stockte ein wenig und sagte, naja, wird Gott wahrscheinlich erzählen, was ich letztens wieder falsch gemacht habe. Und ich war auch zu meiner Mutter nicht ehrlich. Und ich war tatsächlich recht sprachlos über das, was jetzt oder so kam von dem 10-Jährigen. Und ich sage, das ist aber nicht richtig. Das erzählt er dem Vater nicht. Und er guckte mich an, ja, was erzählt er ihm denn? Ich sage, er redet zu seinem Vater über dich und er redet nur Gutes. Und ich sage, er denkt sogar gut über dich. Ich sage, kannst du dir den Heiland vorstellen, dass er sich ans Kreuz hat schlagen lassen und gestorben ist für dich und dass er auferstanden ist, dass er das alles gemacht hat, um dann im Himmel bei seinem Vater neben Gott zu sitzen und ständig über die Menschen herzuziehen und zu sagen, guck mal, wie schlecht der ist und wie du gerade bist und was du alles ausgefressen hast, kannst du dir das vorstellen? Dass Jesus hinter dem Rücken von Menschen schlecht redet, kannst du dir das vorstellen? Ich sage, ich kann es nicht. Nee, sagt er, wenn du das so siehst, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich sage, und das ist Heiligtumslehre. Jesus ist für dich gestorben. Und weil er schon bezahlt hat für all das, was nicht gut ist in unserem Leben, deshalb kann er aus tiefstem Herzen gut über dich reden. Und er denkt auch gut über dich. Der redet nicht nur, wenn er dich sieht, gut über dich, der denkt auch gut über dich. Und er liebt dich und er freut sich über dich. Und ich sage, und das andere, was noch dazu kommt, du hast sogar noch einen Zusatz, einen Bonus, du hast noch einen Engel im Himmel. Wo steht das? Ich sage, Matthäus 18. Und sofort hatte er Matthäus 18, wo da steht, ihre Engel sehen alle Zeit das Angesicht des Vaters im Himmel. Jesus spricht von den Kindern. Vers 10 circa müsste das stehen. Heiligtumslehre. Nichts anderes erklärt uns Paulus hier im Römer Kapitel 8. Und wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die Gott auserwählt hat? Anklage gegen die, die Gott selbst gerecht spricht. Vers 33. Welche andere Meinung spielen eine Rolle, wenn Gott gesprochen hat? Jede uns anklagende Stimme nach dem Wort Gottes ist belanglos. Was immer oder wer immer etwas gegen uns aufbringt, wenn es um unsere Seligkeit geht, steht immer unter dem, was Gott gesprochen hat. Wer könnte Gottes Ja zu uns in ein Nein umdrehen? Das kann nicht mal Satan. Weil Gott für uns gestorben ist, sind wir erlöst, sind seine Kinder. Wer also könnte dich verurteilen? Vers 34. Christus ist gestorben, sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für dich ein. Heiligtumslehre. Furchtbarer Begriff. Und dass dann Kinder uns manchmal den Spiegel vorhalten, mit welchen Vokabeln wir so unterwegs sind, ist schon vielleicht eben auch hilfreich und eine Chance, unsere Kinder und Jugendlichen mehr zu fragen oder sie zu bitten, dass sie uns erklären, was sie verstehen, oder wir müssen es erklären. Wer also könnte dich verurteilen? Jesus, der für uns gestorben ist, sitzt in allernächster Nähe bei Gott. Jesus hat den Platz höchster Befehlsgewalt. Unsere höchste Verteidigung bringt alle Anklage, selbst unser Gewissen, zum Verstummen, selbst wenn wir uns selbst verurteilen. Christus spricht uns frei. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das die größte Herausforderung ist von uns, die wir vielleicht auch länger schon glauben. Die Jünger kommen ja zu Jesus und andere und fragen, ja, was ist denn das höchste Gebot? Was ist denn das wichtigste Gebot? Und die Antwort kennen wir. Jesus zitiert ja hier zwei verschiedene Texte aus dem fünften Buch Mose. Liebe Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Unversöhnlichkeit, die wir mitunter erleben und mit der wir so ringen, hat aus meiner Wahrnehmung eine ganz große Grundlage darin und vielleicht die größte, dass wir mit uns selber nicht zurechtkommen. Dass wir immer so das Empfinden auch ein Stück in uns tragen, was denkt Gott über uns? Sind wir denn tatsächlich jetzt in seinen Augen wohl gelitten oder ist nicht das Leben, das wir führen, so 0815, nichts groß los? Wir bewegen und retten nicht die Welt, wir wecken nicht Tote auf, wir bringen nicht Scharen von Menschen zum Glauben in die Gemeinde, und man kann sich ja sein eigenes Leben dann sehr schnell auch sehr armselig vorstellen und sich fragen, ja, was will Gott denn von mir denn Gutes noch denken? Und vielleicht ist auch manche Schuld, die man in dem eigenen Leben, in der Biografie hat, die uns belastet, die wir nicht abgeben können. Vielleicht ist Schuld anderer an uns schwer und wir können es nicht loslassen. Vergeben haben wir es, aber vergessen, das geht im Grunde nicht. Ich wage zu sagen, dass da, wo wir mit uns selber nicht im Reinen sind, wir keine Möglichkeit haben, mit dem Nächsten ins Reine zu kommen und eben dann auch mit Gott in dieser Spannung leben. Ja, wie kannst du es mit uns aushalten? Paulus sagt, der höchste Befehlsgewalt hat, Jesus Christus bringt alle Anklage, selbst unser Gewissen zum Verstummen. Wenn wir uns selbst verurteilen, selbst dann spricht er uns frei. Er hat uns frei gesprochen von den Dingen, die uns vielleicht so belasten. Es ist alles nicht groß genug. Es ist alles nicht gewaltig genug, was immer es sein könnte, als dass es zwischen Gott und dir stünde im Sinne der Trennung. Es wird Gott nie dazu bringen, dass er aufhört, dich zu lieben. Ich bin ja verheiratet und habe 3 Kinder, und die sind mittlerweile, groß sind sie alle, aber verschieden jung. Die Jüngste, die ist 15 und die guckt mir fast waagerecht in die Augen. Ich habe ein bisschen Not und ich denke, Herr, lass sie nicht mehr lang wachsen, ich möchte doch der Größte bleiben. Nein, nicht so wirklich. Und wenn ich so an die Jahre denke, wenn wir manchmal so gerungen haben, auch über Entscheidungen, über Dinge, wie sie sich so verhalten haben, war mir doch eines immer wichtig, dass ich es ihnen sage, und zwar, dass sie wissen, egal was geschieht, egal wie sie sich entscheiden in irgendeiner Frage ihres Lebens oder vielleicht auch Schuld auf sich laden, es wird doch nie der Augenblick kommen, dass ich sage, geh mir weg, ich bin fertig mit dir. So nach der Geschichte am Beginn, dass ich sage, hier, nimm den Brief, da ist vielleicht noch ein bisschen Geld drin und sieh zu, wie du klarkommst, ich will mit dir nicht mehr zu tun haben. Das wird es doch nie geben. In meinem Herzen, ich kann doch versuchen, so viel, wie es irgend geht, so ein eigenes Kind da rauszubringen. Es wird mir nicht gelingen, egal was es anstellt und verzapft und vielleicht auch an schlimmen Dingen tut. Es bleibt doch immer mein Kind. Mir scheint, das ist so. Und kann es sein, dass Gott das in unser Herz gelegt hat, weil er so ist, dass es nichts gibt, was wir seine Kinder tun könnten, das ihn irgendwann an den Punkt bringt, dass er sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend, genug immer wieder den gleichen Fehler gemacht, erledigt. Paulus sagt, das wird es nicht geben. Natürlich können wir uns gegen Gott entscheiden. Das ist unsere freie Wahl. Aber solange wir uns an Christus hängen, wird Gott uns nicht loslassen. Um ein vielleicht schwieriges oder vielleicht nicht so ganz stimmiges Bild zu gebrauchen, solange wir aus diesem Zug, in dem wir sitzen, nicht aussteigen. Diesen Zug, der sich Erlösung nennt, die Gott schon geschaffen hat für uns. Natürlich gibt es so unterschiedliche Momente im Leben. Natürlich gibt es innere Belastungen und manches mehr. Aber solange wir uns an Christus hängen, auch wenn wir alle Gebote übertreten und gebrochen haben, solange wird Gott uns festhalten. Luther hat das mal sinngemäß so ähnlich formuliert, dass der Christus vor seinem Vater steht und sagt, schau, er hat zwar alle Gebote gebrochen und alles übertreten, aber er hängt sich an mich. Lass ihn durchschlupfen. Das, so Luther, soll meine Hoffnung sein. Kann uns irgendetwas von der Liebe Jesu trennen? Vers 35. Diese Frage, wie gesagt, steht über all den anderen Gedanken. Paulus spielt für unsere Überzeugung diesen Gedanken durch. Heißt es, dass Gott uns nicht mehr liebt, wenn wir in Not geraten, verfolgt werden? Vers 37, hungern, frieren, in Gefahr sind, vom Tod bedroht. Und Paulus zählt in diesem Abschnitt alle unsere möglichen Feinde auf, lässt sie einzeln geradezu vor unserem Auge antreten, wie auf einem Gefängnishof. Und dann lässt der eine nach den anderen wieder abtreten. Probleme, Not, Hass, Hunger, Drohungen, Intrigen, die schlimmsten Sünden, die die Bibel aufzählt. Sie können uns alle nicht von Gott trennen. Davon, dass Gott uns liebt. Er wird niemals aufhören, uns zu lieben. Niemand kann einen Keil zwischen uns und Gottes Liebe treiben. Trotz alledem, was wir erleben, tragen wir mit Christus den überwältigenden Sieg. Vers 37. Du kannst Gott verlassen, wie die Jünger. Er liebt dich dennoch. Du kannst Gott verleugnen, wie Petrus. Er liebt dich immer noch. Du kannst an Gott verzweifeln wie Thomas. Er hört nicht auf, dich zu lieben. Du kannst an deiner Bestimmung, deiner Lebensbestimmung völlig irre werden wie Elia. Er richtet dich wieder auf. Du kannst an deiner Schuld fast zerbrechen. Er kämpft um dich. Hast du je einen Tag erlebt, an dem du dich nicht von Gott geliebt wusstest? Und welcher könnte das gewesen sein? Ich möchte abschließen mit einem Gedanken des Petrus. Bei allem, was uns Paulus hier so klar vor Augen stellt, ist ja dieses Ringen und dieses an Gott hängen immer wieder auch ein Stück unseres Lebens und immer wieder auch der Moment, wo doch andere Dinge überhand nehmen. Petrus schreibt an die Geschwister damals im ersten Brief, Kapitel 5, diesen so bekannten Satz und Vers, werft alle eure Sorgen auf ihn. Das können wir tun, weil er uns liebt, weil wir seine Kinder sind. So wie Eltern nicht sehnlicher sich wünschen, dass ihre Kinder mit ihnen ihre Not und ihre Sorgen teilen und helfen wollen, zumindest da sein wollen. Normalerweise ist das bei Eltern so und bei Gott eben auch. Und so sagt Petrus, diese Frage der Heilsgewissheit, dass Gott uns über alles liebt, kannst du mit entscheiden und mitgestalten, indem du alle deine Sorgen auf Gott wirfst. Das, was dort steht im 1. Petrus 5, Vers 7, dieses Wort werfen, heißt vom Grundtext so viel wie über etwas oder jemanden etwas mit großer Entschlusskraft werfen. Das Bild, was die Schreiber der damaligen Zeit bei diesem griechischen Wort vor Augen hatten, ist das Bild, wenn ein Mensch einen Sattel nimmt und über einen Pferderücken wirft. Das kann man nicht, man kriegt einen Pferdesattel nicht auf den Rücken eines Pferdes, indem man den Sattel nimmt und fallen lässt und vielleicht nochmal anfasst und wieder hochhebt, sondern man muss sich entscheiden, man muss sich ganz bewusst entscheiden und Schwung nehmen und diesen Sattel über diesen Rücken des Pferdes werfen. Oder eine Kartoffelkiste, die man, so als Studenten hatten wir Kartoffeln zu sammeln in Friedensau und haben manches da an Arbeiten versucht zu verrichten, die auf dem Fußboden steht und die auf den Hänger für den Trecker musste. So eine schwere Last zu werfen, dazu muss man sich entschließen, da muss man zupacken und dann innerlich Schwung nehmen und sagen, und jetzt, 1, 2, 3 und dann weg damit. Sonst fällt es einem unter Schmerzen auf die Füße, so auch die Sorgen. Wirf alle deine Sorgen auf Gott. Manchmal hilft es schon, einfach laut zu beten und nicht leise, parallel zu so vielen anderen Gedanken, etwas da vor Gott zu murmeln. Und wenn du dich, so schreibt Petrus im Vers 6, unter die gewaltige Hand Gottes gedemütigt hast, also die Sorgen ihm gegeben hast, wenn du dich entschlossen hast, ihm alles zuzuwerfen, dann wirst du erleben, wie die starke Hand Gottes schon mitzieht und entgegennimmt. Und dann lass los. Dann lass los. Denn Gott kann. Dann lass ganz los. Es gibt nichts, so schreibt Paulus, was größer ist, innerlich oder äußerlich, als die Liebe Gottes zu dir. Das mag in unserem Herzen tief eingewurzelt sein oder immer wieder neu tief eingewurzelt werden, dass wir uns an Christus hängen und wissen, damit ist es alles gut, damit ist alles gesagt, jedes Urteil gesprochen. Und weil du sein Kind bist, für das er sorgt, an dem ihm liegt, du wertvoll bist für ihn und Gott keinen aufgibt, niemals. Deshalb dürfen wir getrost sein. Die Zuwendung Gottes zu dir ist durch Jesus Christus unauflöslich festgemacht. Das mag Gott immer wieder neu in unser Herz schreiben. Denn es kann uns nichts geschehen, da wo wir an der Hand Jesu sind. Der Herr segne dich. Amen.